So, Leute, guten Abend. Wir sind hier wieder in unserer politischen Sendung Weltfunk in Free FM 102,6 MHz. Hier im Mischpool heute im Studio Matze und Alejandro.
Grüß euch.
Ja, und wir haben heute eine sehr interessante Sendung und auch wir sind hier nicht alleine. Das ist, freut uns immer, wenn wir nicht alleine hier sind, aber wir freuen uns immer wieder aus Gäste und wir haben heute eine ganz besondere Gäste heute hier, oder Matze?
So ist es, online zugeschaltet zu uns von der Organisation Vis-a-vis. Anna, grüß dich.
Hallo, ich freue mich auch schon.
Sie ist online zugeschaltet. Du bist bei dir zu Hause und deswegen vielleicht hört sich ein bisschen so. Sie ist nicht hier mit uns, aber ja, sie ist online.
Das ist die virtuelle Realität, würde ich
ganz
sagen.
Ganz genau.
Ja, Anna, herzlichen Dank, dass du da bist. Zu welchem Thema bist du denn heute da? Wer bist du denn überhaupt und was ist die Organisation Vis-a-vis denn überhaupt? Möchtest du dich kurz vorstellen?
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich heiße Anna Huiber und bin Teil der Kampagne Vis-a-vis. Wir sind ein lockerer Zusammenschluss aus verschiedenen Einzelpersonen und verschiedenen Organisationen. Entstanden sind wir aus dem Verein Zugvögel, interkultureller Süd-Nord-Austausch. Und die haben da mit ihrem Austausch damals natürlich die Erfahrung gemacht, hoppala, vom globalen Süden in den globalen Norden zu kommen, ist ziemlich schwierig und es gibt auf keinen Fall ein ausgeglichenes Machtverhältnis, was die Visumspolitik, das heißt die Reisemöglichkeiten angeht. Und daraufhin haben wir als Initiative uns gegründet, um die deutsche Visavergabepraxis ja als Thema in die Gesellschaft zu bringen. Wir machen ganz viel Bildungsarbeit und politische Arbeit und sind da jetzt seit ungefähr 10 Jahren dabei. Und diesen Monat haben wir einen ganz besonderen Anlass. Und zwar haben wir unseren ersten Dokumentarfilm veröffentlicht. Der hat am 12. Oktober Premiere in Berlin gefeiert. Und da haben wir die kleine Interviewanfrage von euch bekommen. Und ich freue mich total, mit euch mal Zeit für dieses Thema zu nehmen.
Wow, voll cool.
Wunderbar, herzlich willkommen. Dankeschön fürs Dasein. Der Film, der Premiere gefeiert hat, letztes Wochenende in Berlin. Höchstwahrscheinlich erstmal nur in Berlin. Ich glaube, in Ulm kann man ihn noch nicht sehen. Ich wüsste zumindest noch nicht wo. Gibt es ihn denn zu sehen?
Ja, leider haben wir noch keine weiteren Termine. Es wird ihn auf jeden Fall im Ruhrpott als nächstes zu sehen geben. Da bin ich mit Serge Palassi, der auch auf unserer Podiumsdiskussion war, noch im Gespräch zu, wie und wo wir das organisieren. Leider ist das bei solch freien Filmen, die jetzt auch nicht Standard 90-Minuten-Format haben und nicht über Kinoverleihe laufen, sehr schwierig, den in Kino zu bringen. Das heißt, man muss im Prinzip die gesamte Projektion selbst organisieren, bei so einem klassischen Filmabend in der Kneipe oder sonst wie. Aber den in ein richtiges Kino zu bekommen, ist fast unmöglich. Das heißt, wir müssen selbst gucken, wie wir das an anderen Orten in Deutschland noch hinbekommen. Und wenn irgendjemand von euch natürlich Lust hat, den auch bei sich zu zeigen, dann meldet euch gerne bei uns. Da sind wir immer offen für.
Oh, das wäre super. Das wäre super. Hier in zum Beispiel eine von den
BNUs. Wir haben ein paar kleine Programmkinos. Vielleicht hört ja da jemand zu. Vielleicht hat auch jemand eine Leinwand und einen Beamer zu Hause und Platz für ein paar Leute. Ja. Und eine Popcornmaschine, dann würde ich sagen, wäre das vielleicht auch ganz angenehm, ja, mal einen etwas anderen Film zu zeigen zum Thema Visavergabe. Und ich würde sagen, wir kommen später nochmal auf den Film zurück, auf jeden Fall. Allerdings unser Thema heute, die Visavergabe oder Visavergabepraxis, insbesondere von Deutschland, sprich die Praxis, Aufenthaltstitel oder Aufenthalts- bzw. Einreiseerlaubnisse zu erteilen an Leute, die nach Deutschland oder auch nach Europa einreisen möchten. Mal ganz platt gefragt, was ist denn überhaupt ein Visum? Was sind Visa? Wir sprechen ja nicht über die Kreditkarten.
Genau. Und zuerst, ich habe eine ganz blöde Frage. Was ist Vis-a-vis? Der Name von dem Verein.
Organisation.
Ich habe diesen Namen gesehen und ich so, Vis-a-vis. Also wie bekomme ich eine Visa?
Ja, der Name deutet das natürlich schon an. Vis-à-vis ist natürlich ein Wortspiel mit dem französischen vis-à-vis, das heißt von Angesicht zu Angesicht, was unser Ziel irgendwo ist, und zwar, dass wir weltweit alle Menschen auf Augenhöhe miteinander stehen und kommunizieren und dass auch auf die Reisefreiheit angewandt wird. Im Moment sind wir davon aber sehr, sehr weit entfernt. Das heißt, unser Name wird Visa und das deutsche Wie geschrieben. Das heißt, für die meisten Leute stellt sich eher die Frage, wie funktioniert das überhaupt mit dem Visa? Wie bekomme ich eins und ist es überhaupt möglich? Und die Antwort darauf hängt zum Großteil davon ab, was für eine Nationalität man hat. Deutschland ist das Land mit der größten Reisefreiheit weltweit. Bedeutet, mit dem deutschen Reisepass kann man in eine Vielzahl, über 100 Länder, visumsfrei einreisen. Und genau andersrum fällt sich das natürlich für andere Länder. Deutschland kann in viel mehr Länder visafrei einreisen, als Menschen aus Ländern visafrei nach Deutschland einreisen können. Und wen wundert es? Natürlich gilt das vor allem für Menschen aus dem globalen Süden, dass sie ein Visum brauchen, um nach Deutschland einreisen zu können. Und ich finde das insbesondere wichtig vor dem Hintergrund der Debatte um geflüchtete Menschen. Denn geflüchtete Menschen oder sogenannte Menschen, die sich illegal in Deutschland aufhalten, sind ja Menschen, die ohne Visum eingereist sind.
Ja.
Das heißt, ihnen wird vorgeworfen, ihr habt das nicht korrekt gemacht, ihr hättet erstmal ein Visum beantragen müssen, um nach Deutschland einzureisen. Und so einfach, wie sich das aber anhört, ist das ja überhaupt nicht. Und ich finde das total spannend, dass in den Migrationsdebatten in Deutschland ganz viel darüber geredet wird, über diese Menschen, die ohne Erlaubnis eingereist sind, was übrigens nur ein Bruchteil von den Menschen sind, die legal eingereist sind. Und eigentlich gar nicht darüber gesprochen wird, was ist denn mit den Menschen, die versuchen, legal einzureisen. Denn oft scheitert das eben gerade bei dem Versuch, wenn man aus Ländern mit, ich würde mal platt sagen, geringen Einkommen kommt oder aus ehemaligen kolonialisierten Ländern. Das ist im Prinzip so die Trennlinie, die da verläuft.
Es gibt also kein Visum für Geflüchtete, es gibt kein Flüchtlingsvisum.
Das ist eine lange Forderung, das humanitäre Visum. Und nee, das gibt es tatsächlich nicht. Bedeutet, wenn du in einem Land wohnst, in dem Krieg ausgebrochen ist und du möchtest fliehen, kannst du nicht zur Botschaft gehen und ein Visum beantragen. Ganz abgesehen davon, dass du vielleicht überhaupt nicht in der Lage bist, zur Botschaft zu reisen. Wer weiß, wo in dem Land du wohnst. Und es gibt normalerweise nur eine Botschaft, wenn überhaupt, pro Land. Und dass ich da dann Formulare abzugeben und dann zu warten auf die Antwort. Genau, das gibt es nicht. Das heißt, wenn du aus humanitären Gründen flüchten möchtest, musst du illegal im Prinzip einreisen und dann einen Asylantrag stellen, beziehungsweise du kannst natürlich auch an der Grenze direkt sagen, hallo, ich reise ein, ich habe kein Visum, ich bin aber schutzbedürftig und bräuchte Asyl. Ja, und dann fängt dieser ganze Asylprozess an, der dann auch klärt, ob du jetzt eigentlich dann illegal bist oder nicht illegal.
Weil zum Beispiel, wenn ich flüchte, zum Beispiel, na, es gibt Krieg oder es gibt so eine Drought,
eine Dürre,
oder es gibt so eine Umweltkatastrophe wegen Klimawandel und so weiter. Zuerst, vielleicht habe ich alles verloren, ich bin ziemlich arm. Normalerweise, wir wissen auch, dass die Leute, die arm sind, sind am meisten betroffen oder stärkst betroffen von diesen ganzen militären oder Gewaltkonflikten und Klimakatastrophen. Aber ich kann nicht einfach als geflüchtete Person, ein Flüchtling, zum Flughafen gehen und sagen, okay, ich brauche Schutz. Ich bin jemand, der flüchten muss. Und dann müssen sie mich irgendwie nach Deutschland oder Spanien transportieren. Das geht gar nicht. Ne?
Nein, das gibt's nicht.
Und dann, aber wie ist dann das, dass ich bin eine Person, die sehr viel nichts habe, keine Macht habe, keine Ressourcen. Und dann, wie funktioniert das? Wie funktioniert das mit den... Weil da aus meiner so menschlichen Verständlich wollte ich sagen, dass diese Personen sind, die brauchen mehr Hilfe, ne?
Ja, wobei man wahrscheinlich Würde es so ein Visum tatsächlich geben, wäre wahrscheinlich die erste Frage, warum muss es denn dann Deutschland sein? Zum Beispiel, du kannst doch auch in ein anderes Land flüchten. Also ja, am Ende gäbe es da wahrscheinlich auch viele Hürden und gäbe es so ein humanitäres Visum, was schon seit vielen Jahren von vielen Menschen gefordert wird, würde das sicherlich auch nicht alle Probleme auf einen Schlag lösen.
So, aber grundsätzlich ist das, wenn ich flüchten muss, muss ich das illegal machen.
Ja.
Okay.
Also auf jeden Fall auf eigene Faust und gucken, wie weit man kommt.
Der Grenzübertritt findet auf jeden Fall ohne gültiges Visum statt.
Also, es kann natürlich sein, dass man aus einem Land kommt, das kein Visum braucht, um nach Deutschland einzureisen. Dann hat man den Vorteil, dass man erstmal unbehelligt einreisen kann. Das Problem entsteht dann erst, wenn man sich länger aufhält, als man das nach Gesetz dürfte. Das heißt, normalerweise darf man sich 3 Monate innerhalb eines Jahres aufhalten, ohne Aufenthaltstitel, also einfach nur mit einem Visum oder eben als Angehöriger eines Landes, der halt einfach so nach Deutschland einreisen darf. Und nach Ablauf der 3 Jahre wird es dann gesetzlich ein Problem werden. Allerdings, die meisten Länder, aus denen Menschen flüchten, stehen natürlich nicht auf dieser sogenannten weißen Liste, Positivliste, wie sich das, oder sind Positivstaatler, wie man auch schon sagt, sondern wären im Umkehrschluss dann Negativstaatler. Weil natürlich korreliert diese Positivliste total viel mit ökonomischem Einkommen und politischer Macht. Das sind dann meistens nicht die Länder, in denen Krieg geführt wird.
Vielleicht sollten wir dieses ganze Visumsystem mal, systematisch aufrollen. Das Spannende ist ja, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, in der Mehrzahl Deutsche, würde ich behaupten, man kennt das Visumsystem von Deutschland ja eigentlich selber nicht. Man braucht ja für Deutschland kein Visum. Wir haben ja den deutschen Perso. Wir können ja hier uns frei bewegen. Wenn wir ins visumspflichtige Ausland reisen möchten, dann kennen wir diesen Prozess von uns selbst. Und es gibt ja durchaus Länder, wo auch wir als Deutsche ein Visum brauchen. Wenn allerdings visumspflichtige Ausländer in Deutschland einreisen wollen, es gibt ja mehrere Möglichkeiten. Man spricht ja von nationalen Visa, man spricht von sogenannten Schengen-Visa. Was ist da der Unterschied? Worum handelt es sich da eigentlich?
Genau, im Schengen-Raum, also der umfasst die gesamte EU plus noch ein paar Länder, gibt es Schengen-Visa. Das sind sogenannte Kurzzeitvisa und die sind für den gesamten Schengen-Raum gültig. Das bedeutet, wenn man so eins bekommen hat, darf man sich maximal 3 Monate innerhalb des Schengen-Raums bewegen und aufhalten. Und diese Kurzzeitvisa gibt es aber nur für ganz bestimmte Aufenthaltszwecke. Vor allem ist das Tourismus, Familie oder Freunde besuchen. Es ist eine wissenschaftliche Konferenz oder ein Business-Meeting. Oder es können auch medizinische Zwecke sein, wenn man irgendeine OP braucht, die es im Heimatland aus welchem Grund auch immer nicht gibt. Also das sind Zwecke, wo ganz klar ist, ich komme kurz hierher, erledige kurz das, was ich hier machen möchte und reise dann auch wieder zurück in mein Heimatland. Und daraus erschließt sich schon der größte Visumsverweigerungsgrund und das ist die Rückkehrbereitschaft. Man muss also natürlich jegliche Dokumente vorlegen, die nachweisen, dass der Zweck, den man angibt, wirklich der Wahrheit entspricht. Das sieht bei jedem Aufenthaltszweck dann eben ein bisschen anders aus. Aber nehmen wir mal an, die Dokumente sind alle in Ordnung. Dann wird vor allem darauf geguckt, wie wahrscheinlich ist es, dass diese Person tatsächlich zurück in ihr Land möchte. Und wenn die Person, die das bearbeitet, das Gefühl hat, das könnte nicht der Fall sein, dann wird das Visum auch nicht ausgestellt. Im Gegensatz dazu gibt es die Langzeitvisa, die werden auch Deutschlandvisa genannt. Der entscheidende Unterschied ist vor allem die gesetzliche Regelung. Die Schengen-Visa, da gibt es eine Schengen-Regelung, also die für den gesamten Schengen-Raum gilt. Man darf auch theoretisch einer anderen Botschaft das Visum beantragen als für das Land, wo man letztendlich einreist. Auch wenn das dann oft dann wieder als dubios betrachtet wird, rein rechtlich wäre das aber okay. Wohingegen die Langzeitvisa, also die Deutschlandvisa, ausschließlich Visa sind für die Einreise nach Deutschland, für einen Langzeitaufenthalt und das wird auch nur von Deutschland reguliert. Natürlich haben die anderen europäischen Staaten ähnliche nationale Visa mit dementsprechender Gesetzgebung. Und da wären Aufenthaltszwecke zum Beispiel mit einer der größten Familienzusammenführungen. Das heißt Zuzug eines Ehepartners, einer Ehepartnerin, Zuzug eines Kindes oder Nachzug eines Elternteils, bedeutet, wenn Mutter mit Kind bereits in Deutschland lebt, der Vater kommt hinterher oder andersrum, dann wäre das Familienzusammenführung. Dann gibt es aber auch Visa zur Erwerbstätigkeit, wenn man in Deutschland eine Arbeit aufnimmt, einen Freiwilligendienst macht, ein Praktikum, ein längeres, also was zum Beispiel ein Jahr geht. Habe ich noch was vergessen? Ich glaube, das sind, und Studium selbstverständlich, also alles, was in den Bereich Bildung und Ausbildung fällt, was jetzt nicht irgendwie eine kurze Konferenz ist, sondern wirklich was Längerfristiges.
Das heißt, mit einem Schengen-Visum, das kann ich, sagen wir mal, bei der französischen Botschaft beantragen, für den kompletten Schengen-Raum, also einen Großteil der EU, kann damit dann nach Frankreich einreisen, nach Deutschland weiterreisen, wegen mir, und dann noch kurz zum Urlaub nach Griechenland ans Meer und von Athen, sagen wir, wieder die EU verlassen am Flughafen. Das ist theoretisch möglich.
In der Theorie ist das möglich, ja. Man muss allerdings bei der Beantragung auch direkt vorlegen, wo genau man hin möchte. Für jeden einzelnen Stopp die Unterkunft nachweisen, also zum Beispiel Hotelreservierungen. Oder aber, wenn man dort Menschen kennt und bei FreundInnen übernachten möchte, dann Bestätigung von denen, dass man dort schlafen wird. Und vor allem braucht man natürlich einen finanziellen Nachweis, dass man sich das alles leisten kann. Und da gibt es auch Vorgaben, wie viel Geld braucht man pro Tag, um sich dann in Europa zu versorgen für Unterkunft, Verpflegung, dies, das. Und das muss man alles auf dem Konto haben oder auch durch Gehaltsnachweise beweisen können. In bestimmten Fällen geht es auch, dass man eine Kostenübernahme bekommt von einer Person, die hier lebt. Angenommen, deine Oma möchte dich besuchen, die ist Rentnerin, die hat wahrscheinlich nicht so viel Geld, aber die bleibt einen Monat bei dir und du kümmerst dich um alles. Dann kannst du auch eine sogenannte Verpflichtungserklärung bei der Ausländerbehörde deiner Stadt abgeben. Dafür musst du auch wiederum deinen Gehaltsnachweis einreichen. Dann musst du zeigen, wie viel zahlst du Miete, wie viele Kinder hast du. Also da wird erstmal abgezogen, wie viel Geld musst du denn eigentlich schon für andere Menschen ausgeben. Und dann wird am Ende geguckt, ist das, was übrig bleibt, genug, um deiner Oma zu helfen.
Alles klar, super, danke schon für diese Erklärung. Vielleicht machen wir eine Musikpause und dann kommen wir zu Rock mit diesem sehr interessanten Thema.
Würde ich auch sagen, bis gleich.
Weltfunk.
So, wir sind hier wieder in Weltfunk, der politische Sendung in Free FM 102,6 MHz. Hier im Studio Matze und Alejandro und in der virtuellen World Anna von Visavi. Wir haben Visavi ist eine Organisation, die hat zu tun, beschäftigt sich mit den Visumvergaben von Leuten, die hier nach Deutschland anreisen möchten. Und vor allem, wie ist die Ungleichgewicht, Ungleichheiten in diese Prozessen.
Das waren übrigens gerade die Doors mit Break on Through to the Other Side.
Die Doors.
Durchbrechen, die Hämmer nämlich.
Ganz genau, sorry, ich habe vergessen, dass du immer die Lied danach vorgestellt. So, ich wollte über die, weil Anna, du hast über die verschiedenen Visas gesprochen, ne? Das Schengen-Visa, diese Langzeit-Visa, wo man kann hier ein bisschen länger bleiben kann, oder diese Familie-Umzug, wie heißt das? Familie?
Familienzusammenführung.
Ja, Familienzusammenführung, Visa und diese ganze Art und vom Visa und was, die ganzen Dokumente und Beweise, die man braucht, um die Visa zu beantragen. Aber wie funktioniert das in der Praxis eigentlich? Ich bin sehr neugierig zu wissen, weil natürlich viele Menschen, würde ich sagen, dass beantragen diese Visas. Und du hast auch gesagt, Menschen aus Ländern, wo ehemalige Kolonien beantragen diese Visas und hierher zu arbeiten, Visas so hier zu kommen und studieren oder so eine Ausbildung zu machen oder so. Aber Hast du Zahlen oder so ein bisschen, kannst du uns ein bisschen erzählen, wie das funktioniert? 100%, 80% von diesen Menschen bekommen eine Visa. Was sind die Anforderungen? Können überhaupt diese Menschen diese Visa bekommen? Weil die Anforderungen sind, kann ich mir vorstellen, ziemlich hoch.
Ja, das Spannende ist natürlich, dass es nicht nur darum geht, die Voraussetzungen zu erfüllen, sondern bei so einem Visumsantrag hat der die bearbeitende Sachbearbeiterin einen Ermessensspielraum. Das bedeutet, liegen alle notwendigen Dokumente vor, werden alle Voraussetzungen erfüllt, sonst wird sowieso abgelehnt, aber wird das erfüllt, dann kommt der Ermessensspielraum der Beamtin oder der Bearbeiterin zum Tragen und da beurteilt die Person, ob diese antragstellende Person rechtmäßig nach Europa will oder ob die nicht glaubwürdig ist oder Gründe hat, warum man das der Person verwehren sollte. Je nach Visumstyp, der beantragt wird, geht es da um verschiedene Sachen. Ich habe vorher schon die Rückkehrbereitschaft erwähnt für Kurzzeitaufenthalte. Bei anderen Visa, zum Beispiel Familienzusammenführung, wird dann in Frage gestellt, lieben diese Menschen sich tatsächlich? Kümmern die sich tatsächlich um ihre Kinder? Müssen die wirklich zu ihrem Kind? Müssen die wirklich zu ihrem Ehepartner? Beim Studium? Werden die wirklich erfolgreich studieren? Wollen sie wirklich nach Deutschland, um das Studium aufzunehmen? Oder machen die das nur, weil sie sich eigentlich nach Deutschland einschleichen wollen? Genau, und das ist dieser Ermessensspielraum. Der ist subjektiv, ausdrücklich. Da gibt es keine genauen Kriterien für und wie es schon im Wort steckt, liegt das im Ermessen der Person zu beurteilen, ob das jetzt vorliegt oder nicht vorliegt. Ich habe eine Masterarbeit geschrieben zur Studienvisavergabe in Kamerun. Das ist ein Land, in dem sehr viele Anträge auf Studienvisa für Deutschland gestellt werden und habe mich da ganz viel mit den Antragstellen auseinandergesetzt, habe mir auch viele Anträge und viele Ablehnungen angeguckt und mich da ein bisschen reingefuchst und ich würde mich aus dem Fenster lehnen, soweit zu sagen, dass das alles so eine Art Blackbox ist. Also es gibt sehr wenig rechtliche Kontrolle, was da eigentlich passiert, aus welchen Gründen abgelehnt wird. Es gibt ganz wenig Transparenz für alle Außenstehenden. Also als Außenstehende meine ich auch die Antragstellerin, aber auch für Menschen in Deutschland ist es kaum möglich, da wirklich genaueres zu erfahren, was eigentlich hinter den Kulissen passiert und auch rein rechtlich ist es total schwierig, da irgendwie den Leuten beizukommen. Rein was die Zahlen angeht, kann ich euch vielleicht mal ein paar Zahlen und Fakten nennen. Für den Schengen-Visa-Raum, das heißt für den gesamten Schengen-Raum, haben die höchsten Ablehnungen 2023 das Land Guinea mit 51,1%. Das heißt, über die Hälfte aller Kurzzeitvisa, die dort gestellt werden, werden abgelehnt. Und unter den Top 10 sind 8 afrikanische Länder. Ich glaube, damit versteht man schon, in welche Richtung das Ganze tendiert. Irak und Bangladesch sind dann noch außerdem dabei. Und das sind aber bei weitem nicht die Länder, die am meisten Visa beantragen. An Platz 1 steht Russland zum Beispiel. Die haben eine Ablehnungsquote von 1,5% für den Schengen-Raum. Also ein ganz krasser Kontrast zu Guinea mit 51,1. Danach kommt China und dann Indien. Die meisten ausgestellten Visa hat die Türkei, obwohl die auch eine sehr hohe Ablehnungsquote haben mit 26% für den Schengen-Raum. Aber trotzdem es noch schaffen, die meisten Visa ausgestellt zu bekommen. Das heißt, da kann man sich vorstellen, wie viele Visa beantragt werden. Für Deutschland, also nationale Visa, kann ich euch das leider nicht mit aktuellen Zahlen sagen, denn Deutschland veröffentlicht diese Zahlen nicht mehr. Als ich noch meine Forschung gemacht habe, die habe ich 2017, 2018 gemacht, gab es diese Zahlen noch. Mittlerweile ist das Verschlusssache. Das heißt, man erfährt nur noch, wie viele Visa wurden erteilt, aber nicht, wie viele wurden abgelehnt. Ist also total schwierig, das in den Vergleich zu setzen. Diese Tendenz mit ganz starker Quote von afrikanischen Ländern kann man aber, denke ich, ja, so unterschreiben. Zumindest war das damals, als die Zahlen noch veröffentlicht wurden, auch genauso. Und da gibt es auch eine ganz spannende Analyse von der Deutschen Welle. Die hat da mal eine Datenerhebung gemacht von allen verfügbaren Visa-Statistiken. Und da standen die afrikanischen Länder mit jedem fünften abgelehnten Antrag ganz, ganz weit oben an der Spitze.
Und nur so eine Frage, das ist ziemlich interessant. Ich hätte zwei, drei Fragen. Zuerst eine Frage ist, dass du hast gesagt, dass es ist nicht so transparent, dieses ganze System, so ein bisschen Blackbox-mäßig. So, wenn ich als Antragsteller in Guinea-Äquatorial oder Guinea, wenn ich diese Anträge mache und dann wird mein Visa abgelehnt, kann ich mich irgendwie da auseinandersetzen mit dieser Entscheidung? Kann ich fragen? Kann ich irgendwie vor Gericht? Kann ich was machen? Eine zweite Frage ist, diese ganzen Daten sind nicht veröffentlicht, hast du gesagt. Aber kann ich als hier Bürger einfach fragen in ein Amt, in diesem Amt gehen und sagen, okay, ich brauche diese Daten für Forschung oder für Journalismus oder so?
Also ich kann dir sagen, dass jedes Jahr im Bundestag eine Anfrage gestellt wird, meistens von der Fraktion Die Linke, zu den aktuellen Visa-Zahlen. Daher haben die meisten Menschen auch überhaupt die Daten zu den Visa-Statistiken, weil die dann auf diese Anfrage hin von der Bundesregierung beantwortet werden. Mittlerweile steht da aber, die abgelehnten Visa sind Verschlusssache. Man könnte das mal probieren für Forschungszwecke. Ich kann mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass sie das dafür genehmigen werden. Was war deine erste Frage?
Ah, meine erste Frage ist die Beispiele.
Ach, wenn du abgelehnt wirst. Ja, genau. Also erstens muss man wissen, wenn man abgelehnt wird, bekommt man keine genaue Erklärung. Also bei einem Schengen-Visum würde da stehen, wegen fehlender Rückkehrbereitschaft. Warum du eine fehlende Rückkehrbereitschaft hast, was du gesagt hast oder ob deine Dokumente irgendwie Zweifel hervorgerufen haben, das wird dir nicht gesagt. Das bedeutet, man hat natürlich immer den Rechtsweg offen. Nur der Rechtsweg kann nur in Deutschland gegangen werden. Das ist immer das Amtsgericht Berlin, was dafür zuständig ist. Und wie du dir das vorstellen kannst, bei Gerichtsverfahren musst du dir einen Anwalt nehmen. Du musst, ja, ich würde mal mit 5.000 bis 8.000 Euro rechnen, die du da reinstecken musst. Bekommt man natürlich zurück, sollte die Rechtsprechung einem Recht geben. Aber ganz ehrlich, wer aus diesen Ländern mit dieser hohen Ablehnungsquote hat dieses Geld, das erstmal vorzustrecken? Und wenn am Ende rauskommt, ja gut, die Person hat ihren Ermessensspielraum ausgeübt und da war jetzt keine hundertprozentige Gewissheit, dass du zurückkehrst, damit hat die Person recht, dann hast du verloren. Und da du ja nicht mal konkrete Angaben bekommst, woher dieser Zweifel kommt, ist das natürlich eine große Unsicherheit zu sagen, ja, da klage ich jetzt dagegen. Es gibt noch eine zweite Option, das ist das Remonstrationsverfahren. Das ist so ein halbrechtlicher Weg. Das ist erstmal ein formeller Widerspruch, den man schriftlich einlegt. Und das ist ein erster Weg, den man kostenlos nochmal gehen kann. Aber auch dafür, also in einem Remonstrationsverfahren kann man der Entscheidung widersprechen. Man muss aber dann neue Beweise vorlegen, die nochmal zeigen, ihr habt nicht recht mit eurer Entscheidung. Zum Beispiel meine Rückkehrbereitschaft, die liegt doch vor. Und zwar beweise ich das hiermit, hiermit und hiermit. Wenn man aber nicht mehr genau weiß, also wenn man nicht genau weiß, warum die angezweifelt wurde, ist es natürlich schwierig, der entgegenzusprechen. Dann gibt es wiederum die Möglichkeit, Informationseinsicht zu bekommen. Das gibt es in Deutschland natürlich, die kann man beantragen. Ich habe das allerdings auch schon mal versucht für befreundete Menschen und habe nie eine Antwort bekommen. Das ist theoretisch dann auch wiederum nicht legal. Aber wo kein Richter, da kein Henker. Das heißt, man müsste wieder einen Anwalt einschalten oder das irgendwie vor Gericht bringen. Und so oder so, also ihr seht schon, wie rechtlich verwinkelt das ist. Das sind schon Infos, an die würdet ihr kaum kommen. Und jemand, der nicht mal Deutsch spricht, der mit Deutschland so noch nie Berührung hatte, hier noch nie war, sich mit diesem ganzen System nicht auskennt, für den das zu durchblicken und zu wissen, was muss ich wie machen, wie muss ich das formulieren, natürlich muss die Remonstration auch auf Deutsch eingereicht werden. Im Grunde ist das ziemlich unmöglich oder man muss da schon sehr gut vernetzt sein, um diese Wege dann auch zu nutzen.
Verstehe ich das aber richtig? Das heißt, wenn mein Visumsantrag abgelehnt wird und ich bin der Meinung, das kann nicht sein, ich hätte dieses Visum bekommen müssen aus diesen und jenen Gründen, kann ich tatsächlich die Bundesrepublik Deutschland verklagen auf dieses Visum und das wird immer vor einem Berliner Gericht stattfinden, weil ich verklage die Bundesrepublik. Aber richtig. Ich mache das ja aus dem Ausland heraus. Ich kann ja gar nicht vor Gericht auftauchen. Wie funktioniert das?
Man muss sich dann von einem Anwalt vertreten lassen. Also man kann nicht persönlich erscheinen.
Das heißt, diesen Prozess wird immer ein Anwalt für einen dort führen?
Ja. Ich kann dazu auch ein Beispiel nennen. Das ist jetzt Frankreich und nicht Deutschland. Und da gibt es sicherlich auch nochmal Unterschiede. Aber das sind Sachen, die kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das genauso passiert. Ich habe eine Freundin, die hat, deren Visum wurde abgelehnt für Frankreich und die hat Klage eingereicht. Und dann wurde gesagt im Gericht, sie hätte das Visum doch erteilt bekommen, aber sie wäre nicht gekommen, um es abzuholen. So. Und damit ist die Anklage ja hinlänglich. Aber sie hat nun mal nie ein Visum bekommen. Sie hat ja auch keins, sonst würde sie diese Klage ja nicht machen. Also wie verrückt muss man sonst sein, dafür Geld auszugeben? Was soll sie jetzt machen? So, wenn also diese Botschaften, nur dass man sich das auch mal vorstellen kann, man kann da nicht einfach hingehen, man kommt da nicht rein. Man braucht einen Termin dafür. Da gibt es die unterschiedlichsten Terminvergabesysteme. In Kamerun ist das online und dauert ein Jahr, um diesen Termin zu bekommen. Man kann auch nicht mal kurz eine E-Mail schreiben, um eine Nachfrage zu stellen oder zu sagen, ja hier, ich habe jetzt das und das Dokument, ist das richtig so? Das geht alles nicht. Es gibt keine Kommunikation. Die einzige Kommunikation, die stattfinden kann, ist an dem Tag, wo man den Termin hat und sein Visum einreicht. Das heißt, wenn sie angeblich das Visum bekommen haben sollte, ja, sie kann da dann hingehen zu der Botschaft und dem Pförtner sagen, ja, ich habe hier aber gehört, ich habe ein Visum bekommen. Dann sagt er, ja, okay, zeigen Sie mal, wo ist Ihr Termin? Sie hat keinen Termin. Dann kommt sie auch nicht rein. Dann kann sie den online beantragen. Den wird sie nicht bekommen. Dann kann sie da irgendwie das Gerichtsurteil oder sowas vorlegen. Das ist aber nie schriftlich oder noch nicht schriftlich erschienen. Das sind alles Sachen, wo man sagen kann, okay, vielleicht läuft das in Deutschland anders, aber dass es keine Kommunikationsmöglichkeiten gibt, das ist bei deutschen Konsulaten nicht in allen Ländern, aber in gerade diesen Ländern, die diese Schwierigkeiten haben, ganz genauso. Und dass man sich in da so einer totalen Grauzone bewegt und auch total wenig Handlungsoptionen am Ende hat, das kenne ich aus meinen Forschungen auch ganz genauso.
Alles klar, danke für diese Erklärung. Ich glaube, wir machen eine Musikpause und dann kommen wir weiter und sprechen ein bisschen weiter über dieses ganz interessante Thema.
Weltfunk.
So, willkommen zurück in unserer politischen Sendung Weltfunk hier in Free FM 102,6 MHz. Heute hier im Studio Matze und ich, Alejandro, und unsere sehr coole Gästin, Anna, ganz genau, von Visavi. So, wir haben gerade gesprochen du hast gesagt über den Schengen-Visum, ne? Das ist diese Kurzzeit-Visum für 3 Monate oder so, ne? So, wenn die Leute hier ein bisschen so Tourismus machen möchten. Und das ist eine, zum Beispiel in den afrikanischen Ländern, die Ablehnungsquote ist ziemlich hoch, 51%. Und ja, du hast das Vergleich mit Russland, das ist nur 1,5. Ne? 51% und in Russland 1,5. Wie sieht aus das mit den Langzeitvisungen, Ablehnungsgründe? Weil es gibt diese Langzeitvisum, ne? Warum die Leute wollen ein bisschen länger hier bleiben. Da ist zum Beispiel, du hast gesagt, dass das die Gründe von dieser Rückkehren, wie heißt das?
Die Rückkehrbereitschaft, die spielt nur eine Rolle bei den Kurzzeitvisa. Bei den Langzeitvisa muss man ja nicht mehr beweisen, dass man zurückkehren will. Schließlich will man ja lange Zeit in Deutschland bleiben. Man sollte also annehmen, dass das dann einfacher wird. Aber dieses, ich würde sagen, diese Sicherheitsparadigma, das in dieser ganzen Migrationsdebatte in Deutschland und in Europa die so eine große Rolle spielt. So, die wollen alle hierher, die wollen unsere Sozialsysteme missbrauchen und so weiter und so fort. Was ja eigentlich das Ganze dominiert. Und darum geht es bei der Rückkehrbereitschaft. Hilfe, diese Menschen wollen doch da bleiben. Das findet sich genauso bei diesen Langzeitvisa wieder, obwohl das ja eigentlich paradox ist. Schließlich geht es ja darum, dass man diesen Menschen erlaubt, lange zu bleiben. Sie sollen ja lange bleiben, weil das, was sie in Deutschland machen wollen, etwas ist, wofür man länger bleibt und von dem Deutschland normalerweise auch profitiert. Sei das jetzt ein Freiwilligendienst, ein Au-pair, eine Erwerbstätigkeit, eine Ausbildung, ein Studium. Und trotzdem gibt es da diesen Ermessensspielraum und die Kriterien, warum man es eben doch nicht gibt. Und das ist dann eben, dass man die Menschen für nicht glaubwürdig hält. Also genauso wie auch bei dem Kurzzeitvisum. Und dann aber hält man es nicht für glaubwürdig, dass sie tatsächlich kommen, um das zu machen, wofür sie das Visum beantragen. Ich kann, wenn ihr möchtet, da auch mal so ein paar Ablehnungsbescheide vorlesen. Da habe ich welche für Studienvisa. Das wird dann zum Beispiel so formuliert. Gerade vor dem Hintergrund knapper Bildungsressourcen im Bundesgebiet und den hohen Kosten für einen Studienplatz entspricht es zudem im besonderen Maß dem öffentlichen Interesse, dass nur dann die Möglichkeit eines Studiums in Deutschland eingeräumt wird, wenn eine überwiegende Wahrscheinlichkeit der erfolgreichen Beendigung des Studiums in einem angemessenen Zeitrahmen besteht. Aus Sicht eines objektiven Betrachters erscheint es jedoch unwahrscheinlich, dass sie das in Aussicht genommene Studium tatsächlich abzuschließen vermögen. Die Ernsthaftigkeit der Studienabsicht wird somit angezweifelt. Also hier wird gesagt, aufgrund dessen, was du uns gegeben hast, glauben wir nicht, dass du schaffst, das Studium, was du in Deutschland machen möchtest, abzuschließen. Und weil wir nicht glauben, dass du das schaffen wirst, glauben wir dir nicht, dass du überhaupt studieren willst. Und deswegen geben wir dir das Visum nicht. Und das ist ein ganz interessanter Spagat, den die da machen. Denn rein rechtlich dürfen diese Menschen bei den Konsulaten nicht bewerten, ob eine Person in der Lage ist, das Studium erfolgreich zu absolvieren. Denn diese Entscheidung liegt bei den Universitäten. Also diese Menschen, von denen wir hier sprechen, die bewerben sich ja mit einer Studienannahme. Das heißt, sie haben sich um einen Studienplatz beworben in Deutschland, sie haben den auch bekommen, mit allen Voraussetzungen, die man erfüllen muss, um diesen Studienplatz zu bekommen. Das heißt, zum Beispiel alle Studiengänge in Deutschland, die auf Deutsch sind, dafür braucht man das Sprachniveau C1. C1 ist Muttersprachniveau. Also es gibt nur noch eine Stufe, die ist höher, das ist C2. C2 haben Sprachexperten, so Menschen, die Berufe wie ÜbersetzerInnen, JournalistInnen und so weiter haben. Du und ich und so weiter, wir haben sozusagen Sprachniveau C1. Das brauchst du, um in Deutschland einen deutschsprachigen Studiengang machen zu dürfen. Jetzt darfst du dich in bestimmten Fällen auch mit etwas weniger bewerben, zum Beispiel B1 oder B2, wenn du eine Einschreibung bei einem Sprachkurs in Deutschland hast, und eine Studienzusage. Das heißt, einige Unis sagen, ja, wir sagen dir, dass du bei uns studieren darfst, wenn du im nächsten Jahr dann auch C1 hast. Weil alle anderen Kriterien, zum Beispiel deine Abiturnote, dein Motivationsschreiben und so weiter, sind ausreichend. Du hast jetzt auch schon B1 oder B2. Wenn du C1 schaffst im nächsten Jahr, alles gut, bestätigen wir dir hiermit, du darfst bei uns studieren. Das heißt, das alles haben diese AntragstellerInnen bereits, wenn sie diesen Visumsantrag einreichen. Und wie gesagt, die Leute dürfen nicht sagen, dass sie das Studium, also sie dürfen sie nicht ablehnen, weil sie denken, dass sie das Studium nicht schaffen. Das darf ja nur die Uni einschätzen. Und die hat ja schon eingeschätzt, dass sie des Studiums würdig sind. Sie dürfen nur sagen, dass sie die Studienabsicht anzweifeln. Und hier wird irgendwie so ein Spagat gemacht und gesagt, ja, eigentlich glauben wir nicht, dass du das schaffst. Und deswegen glauben wir auch nicht, dass du überhaupt studieren wirst. Und da werden dann alle möglichen Arten von Gründen genommen. Also da wird zum Beispiel, ich hatte einen Bekannten, In Kamerun ist zweisprachig, gibt einen englischsprachigen, einen französischsprachigen Teil. Mein Bekannter ist im englischsprachigen Teil aufgewachsen, dort zur Schule gegangen und hat dann sein Studium an der Uni im französischsprachigen Teil angenommen und hat dann einen Antrag gestellt, er wollte seinen Master in Deutschland machen, einen englischsprachigen Master. Das hat dann die Ausländerbehörde in Deutschland, die kommunizieren nämlich miteinander bei solchen Fällen, das Konsulat und die Ausländerbehörde abgelehnt, weil sie sagen, du stammst aus einem französischsprachigen Land und hast keinen englischsprachigen Nachweis. Das ist eindeutig fehlerhaft, da die Ausländerbehörde anscheinend übersehen hat, dass das Land zweisprachig ist und er zur englischsprachigen Bevölkerung gehört. Die Sache ist aber auch die, wenn das einmal abgelehnt wurde, wurde es abgelehnt. Die kommunizieren nicht mit dir. Die sagen nicht, wir haben hier was entdeckt, da haben wir eine Frage zu. Oder hier fehlt das und das, reicht das bitte nach. Das wird einfach abgelehnt. Und wie vorher gesagt, steht da auch nicht, warum. So, das heißt, der hätte so eine Ablehnung hier bekommen, da wird nicht erwähnt, du kannst gar kein Englisch, deswegen kannst du den Studiengang nicht machen. So, und noch dazu, das, was ich vorher erwähnt habe, gibt es einige Länder, in denen die Wartezeiten über 6 Monate für so einen Termin haben. Mhm. Kamerun ist eins davon. Das heißt, wenn du ein neues Studienvisum beantragen möchtest, hast du nochmal eine Wartezeit von einem Jahr. Bedeutet, du hast erst diesen riesen Vorlauf, um überhaupt dich bei der Uni zu bewerben. Du weißt nicht genau, wann bekommst du die Bestätigung von der Uni, dies, das. Theoretisch würde man ja sagen, sobald ich die Bestätigung von der Uni habe, beantrage ich einen Termin. Das funktioniert zeitlich aber gar nicht, weil wann schicken Unis so Bestätigungen raus? Juni, Juli, August. Das Studium fängt im Oktober an. Ja, aber du hast ein Jahr Wartezeit, bis du den Termin an der Botschaft bekommst. Hm. Das heißt, deine Studienzulassung wird auf jeden Fall verfallen sein, bis du diesen Termin hast. Und dann wiederum sagen die auch nicht zu dir, ja, okay, wir geben dir jetzt nochmal Zeit, dass du das neu beantragst, oder wir fragen die Uni, ob sie dich auch fürs nächste Semester zulassen würden. Das gibt's alles nicht. Das ist dann so abgelehnt, das ist abgelaufen. Bedeutet, du versuchst irgendwie ein Jahr vorher schon diesen Termin zu kriegen, wo du nicht genau weißt, also es ist nicht so, dass man den buchen kann und man weiß genau, an diesem Tag habe ich dann meinen Termin. Mhm. Man bucht den und wartet. Und irgendwann, nach 11 Monaten, bekommt man eine E-Mail, ach übrigens, in 3 Wochen ist dein Termin. Okay. Und dann hofft man natürlich, dass das alles passt mit dieser Zulassung. Also ihr seht schon, das ist so ein Chaos im Prinzip. Wenn man sich das vorstellt, wir würden in irgendeinem Land studieren wollen, sagen wir Großbritannien, und das wäre so ein Heckmeck und so ein Stress, dann würden wir sagen, entschuldige mal, dann studieren wir da halt nicht, es gibt genug andere Länder. Aber ja, es ist wirklich so, als ob diese Menschen dastehen und darum betteln.
Ja, ganz genau, es ist so wie betteln, ne? Ja. Ich hätte so viele Fragen eigentlich über dieses Thema, aber du hast auch, er hat einen Film, ihre ONG hat schon einen Film jetzt gemacht. Und du hast auch erwähnt, dass du da ziemlich interessante auch Beispiele hast, ne, von diesen internationalen Partnerschaften zum Beispiel, ne, die auch eine Visum brauchen. Ne?
Ja, genau. In unserem Dokumentarfilm bekommt man diese ganze Thematik ein bisschen, vielleicht sagen wir mal, anschaulicher präsentiert. Da werden 3 verschiedene Fälle porträtiert, also 3 verschiedene Menschen werden interviewt zu ihren Erfahrungen an der deutschen Botschaft. Einmal geht es um ein Paar, das sich seit 10 Jahren schon kennt und während ihrer 10-jährigen Beziehung mehrmals versucht hat, Besuchsvisa zu beantragen für Deutschland, was nie geklappt hat, bis sie am Ende geheiratet haben. Und dann hat es irgendwann endlich geklappt, wenn auch nicht einfach. Dann geht es um eine Frau, die gerne ihren Bruder in Berlin besuchen möchte, der sein zweites Kind bekommen hat. Und es geht um jemanden, der einen Freiwilligendienst in Deutschland machen möchte. Und wir haben da ganz viel auch mit lokalen Filmteams vor Ort gearbeitet, die die Interviews geführt haben, die Filmaufnahmen vor Ort gemacht haben. Und da sieht man auch sehr oft, wie schwierig bis unmöglich es ist, ein Besuchsvisum zu bekommen, wenn man nicht mit super Jobs und Riesengeldbeutel gesegnet ist.
Was macht denn das mit den Leuten, beziehungsweise was transportiert das auch für ein Deutschlandbild in die jeweiligen Länder?
Ja, ich finde, unsere eine Protagonistin sagt das total schön. Sie hat gesagt, sie hat damals gerade ihre Ausbildung abgeschlossen gehabt zur Pflegerin und wollte die Stelle bald antreten. Und bevor sie das gemacht hat, wollte sie eben diesen Besuch bei ihrem Bruder machen. Und sie ist alleinerziehende Mutter von einem 10-jährigen Sohn gewesen. Und ihr wurden da ganz viele Fragen gestellt. Und das muss man sich auch vor Augen führen. Das ist so ein bisschen, wie wir bei uns sagen, vor Gericht gibt es ja die Unschuldsvermutung. Die Angeklagte ist so lange unschuldig, bis das Gegenteil bewiesen wird. An diesen Konsulaten ist das andersrum. Die Antragstellenden sind so lange schuldig, bis sie einem das Gegenteil beweisen können. Zumindest in gewissen Konsulaten auf dieser Welt. Das heißt, du sitzt da bei diesem Termin, bei diesem Interview und versuchst darum zu kämpfen, zu beweisen, dass du keine Betrügerin bist. Und du musst also dieser Frau erklären, dass sie wirklich nur diesen Besuch machen möchte, dass sie wirklich zu ihrem Sohn zurückkommen wird. Das Visum wurde ihr abgelehnt. Und sie sagt dann auch, ja, ich habe einfach das Gefühl, ich bin überhaupt nicht erwünscht. Die möchten nicht, dass ich nach Deutschland komme. Die haben kein Interesse dran, dass ich komme. Das ist eine Frau aus Honduras. Mittlerweile hat sie ihren Pflegeberuf angetreten, verdient ganz gut, aber sie hat nie wieder einen Antrag gestellt. Und sie hat gesagt, ich möchte das nicht. Ich möchte nicht mehr in dieses Land und vor allem möchte ich nicht diese demütigende Interviewsituation und dieses Gefühl, ich muss hier darum bitten, dass ich diese Reise antreten darf und dass das irgendwie so von Gottes Gnaden, wenn mir dieses Visum erteilt wird.
Es ist schon heftig, ne? Was macht mit den Menschen, was du gesagt hast, Matt, weil ich kann mir vorstellen, dass es gibt viele Menschen, die schon diese Land, wie heißt diese Beziehungen? Die
Rückkehrbereitschaft.
Internationalen Beziehungen, ne, sind schon, ja. sind sie schon nicht zusammen? Leute, die nicht zusammen sind. Wir sind lang. Fernbeziehungen. Ne? Das ist schon schwierig, ne? Dann Fernbeziehungen zu haben.
Ja, das ist super schwierig.
Und dann musst du auch ertragen, die ganze Erniedrigung und die ganze Bürokratie und die ganze Sache mit den, okay, ich will meine Partner besuchen. No? Ich will, was du gesagt hast, okay, ich will gucken, bevor wir heiraten müssen wegen dieser Visa, keine Ahnung. Viele Leute wahrscheinlich wollen gar nicht heiraten oder so. Ne? Aber wir wollen wissen, wie das funktioniert bei uns. Ne? Also 2 Monate zusammen sein, da, keine Ahnung, wie das funktioniert. Aber das ist unmöglich, ne? Für viele Leute. Und vor allem die Leute, die kein Geld haben oder die wenig Geld haben, weil plötzlich, keine Ahnung, du bist hier und hast du einen Job, der nicht so super gut ist und dann dein Partner ist auch nicht super reich, da, keine Ahnung, da irgendwie in Mexiko oder in Venezuela oder in Kamerun und dann ist irgendwie da, okay, nein, Liebe darf nicht sein oder es ist so heftig, ne? Das ist so heftig, diese Situation. Das muss schon.
Ja, total. Und gerade bei diesen Fällen, also meistens sind junge Menschen, die noch nicht verheiratet sind, jung. So, das ist natürlich nicht immer so, aber bei den meisten. Und junge Menschen haben per se noch nicht so viel Vermögen und noch nicht eine abgeschlossene Ausbildung, noch kein abgeschlossenes Studium. Das ist ja auf beiden Seiten so. Nur spielt das bei der deutschen Person halt absolut keine Rolle. Die darf trotzdem hin und her reisen, wie sie möchte. Die Person, die eingeschränkt wird, ist die aus dem Drittstaat, der nicht auf der Positivliste steht. Und das ist für alle. Also ich denke auch manchmal, denken diese Menschen eigentlich darüber nach, dass sie jetzt hier nicht nur die bösen Ausländer raushalten, sondern dass sie auch genauso den Menschen in Deutschland, dass uns das alle betrifft, sei das jetzt ArbeitgeberInnen, Stellen, die Freiwilligenvisa-Dienste anbieten oder eben die PartnerInnen von diesen Menschen. Wir alle kämpfen gegen dieses System, wobei natürlich die am größten Leidtragenden die Antragstellenden sind. Das möchte ich überhaupt nicht jetzt irgendwie kleinreden, aber das ist nicht nur ein Mensch, den man da irgendwie außen vor lässt oder vor dem man Deutschland schützt, weil das ist so ein bisschen die Vorstellung, so wir müssen Deutschland beschützen, dass hier nicht diese bösen Menschen kommen. Und eine Forschende, die im französischen Konsulat war, man kommt da sehr schwer rein, sie hat es geschafft, hat zum Beispiel erzählt, dass die BeamtInnen an den Wänden dann so Negativbeispiele haben. Irgendeinen Mann, der ihnen eine E-Mail geschrieben hat, dass die Frau, die er da übers Internet kennengelernt und geheiratet hat, dass die jetzt nur zu Hause sitzt und ja irgendwelche Geld bezieht und nichts macht und nicht arbeiten will und nicht dies und das. Natürlich gibt es solche Fälle und natürlich gibt es Heiraten, die nicht aus Liebe stattfinden und natürlich gibt es Betrug über das Internet, aber wie hoch sind diese Prozentzahlen? Und wenn man mit dem als Brille arbeitet, so sieht man, inwiefern sieht man noch die Menschen? Und das ist wirklich eine ganz andere Atmosphäre. Ich habe das von so vielen Antragstellenden gehört. Also man kommt in diesen Raum rein, das ist, als ob man auf feindlichem Gebiet ist. Man wird schon, wenn man beim Portier nach Informationen fragt, wenn man sagt, Entschuldigung, ich möchte dieses oder jenes Visum beantragen, kann ich hier Informationen kommen? Man wird angebrüllt. Wird gesagt, man soll sich im Internet informieren, man soll weggehen, man soll hier nicht rumstehen. Also da wird schon ganz klar gesagt, du hast hier nichts zu suchen, du bist nicht irgendwie Kunde, Kundin oder sowas oder oh schön, du möchtest in unser Land reisen, willkommen, wir informieren dich erstmal, Quatsch, das gibt es nicht. So, und wenn man in diese Festung gekommen ist mit dem Termin, in manchen Konsulaten gibt es eigene Kabinen, die aber auch sehr feinhörig sind, sagt man das. Aber in manchen gibt es das auch nicht. Das heißt, da gibt es einfach nur so Schalter nebeneinander. Die Leute werden aufgerufen. Ihr kennt das, ne? So wie bei einem Bankschalter, da ist eine Plastikscheibe, da ist eine Gegensprechanlage. Und da werden dann einem die persönlichsten Fragen gestellt, die eruieren, ob man wirklich den Partner liebt, zu dem man ziehen möchte oder mit dem man zusammen sein möchte. Da werden sehr intime Fragen zur Zukunftsplanung gestellt und man muss dann auch oft brüllen, damit der andere einen überhaupt versteht oder man versteht den anderen nicht. Und einem wird immer versucht, einen so auszutricksen, immer so fiese Fragen zu stellen oder eine Falle, dass man da bloß irgendwie
gezeigt
wird, dass man das
tatsächlich beinahe am Ende der Sendung und es tut mir sehr leid, dass ich dich jetzt hier mitten im Satz unterbrechen muss. Alles gut. Wir haben noch eine super wichtige Frage zum Ende, nämlich wenn wir diesen Film sehen wollen, an wen müssen wir uns wenden?
Wie ist euer Kontakt? Am besten geht ihr auf unsere Webseite visavi.org, also visa wie das Visum mit V und wie mit W.org und schreibt uns einfach an unsere E-Mail-Adresse oder auch bei Instagram, Facebook könnt ihr uns auch erreichen.
Super, vielen Dank, Anna.
Vielen Dank an Visavi. Vielen Dank, Anna, für diese ganzen Infos. Wir müssen tatsächlich zum Ende kommen.
Das war ein sehr, sehr interessantes Gespräch, sehr interessantes Interview. Das war so unglaublich. Du hast so viel erzählt, du hast so viele gute Infos uns gegeben. Aber ja, es ist immer so kurz hier in unserer Sendung. Es ist immer so cool. Wir brauchen mehr Zeit.
Anna, ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, Anna, vielen, vielen Dank. Wir wünschen dir und vis-à-vis viel Erfolg.
Dankeschön.
Bitte an die Leute auch im Internet, in Instagram, in Facebook, vis-à-vis die Menschen unterstützen. Wir haben noch 30 Sekunden. Anna, vielen, vielen, vielen Dank. Einen schönen Abend, alle, schönen Abend an alle Hörerinnen und Hörer. Und bis nächstes Mal.
Bis in 4 Wochen. Ciao.
Ciao.